Etwas von den wichtigsten Sachen, die die Menschheit machen kann, ist forschen. Und zwar einfach, weil durch die Forschung die Welt vergrössert wird. Und nicht nur die Welt, die wir dann leben können, sondern auch die Welt, die wir dann denken. Also, die Art und Weise, wie wir denken, hat unglaublich viel damit zu tun, von dem, was wir verstehen. Und das hat natürlich zu tun mit dem Universum. Wir lernen über andere Planeten, wo man noch gar nicht gewusst, dass es geht, um andere Sterne herum. Aber es hat auch zu tun mit dem kleinsten Teil von der Materie, Quantentheorie, die ganze Art und Weise, wie die Materie dort funktioniert. Oder in Biologie, die einfachste Art und Weise, wie tut sich ein Tier entwickeln, wie tut sich es anpassen auf ihre Umgebung. Das Forschen hilft uns, anders zu denken. Und das ist wirklich eine von den Sachen, die eben passieren an Universitäten, die wir jetzt gerade sind, aber auch was passieren kann bei sich selber, indem man Bücher liest oder auch die Natur ganz genau anschaut.
Willkommen, liebe Leute, bei einer weiteren Folge vom Swiss Pioneers Podcast. Heute sitze ich ausnahmsweise nicht bei uns im Studio, sondern hier an der schönen ETH im Büro von Dr. Thomas Zurbuchen. Thomas Zurbuchen ist Professor bei der ETH Zürich Space und ehemaliger Wissenschaftsdirektor von der Weltraumbehörde NASA, wo er einer der einflussreichsten Wissenschaftler der Welt war und Verantwortung über fast 10'000 Mitarbeiter und ein Budget von 7,9 Milliarden pro Jahr gehabt hat. Aber gehen wir seine Geschichte und grössten Erfolg rasch im Schnelldurchlauf durch. Er ist 1968 im Kanton Bern geboren und in einem kleinen Bauerdorf in einer streng gläubigen Familie aufgewachsen, wo seine Ambitionen, als erstes Familienmitglied an der Universität studieren zu gehen und von daheim wegziehen, nicht befürwortet hat. Der Thomas hat sich dann aber der Vorstellung von seiner Familie widersetzt und ist darauf aus dem Haus und aus seiner Familie verbannt worden und ist ab dann auf sich allein gestellt gewesen. Mit einem unglaublichen Willen und einer unerschütterlichen Arbeitsmoral hat er sich durchgesetzt und während dieser Zeit Grundstein für eine grosse Karriere gelegt. Nach seinem Doktorat in Astrophysik an der Universität Bern im Jahr 1996 ist Thomas Zurbuchen in die USA gezogen, um seine Stelle an der Universität Michigan anzutreten, wo er unter anderem ein Zentrum für Unternehmertum gegründet hat und für über 13 Jahre als Professor für Weltraumwissenschaften tätig war. In 2016 hat er dann die einmalige Chance bekommen, bei der NASA als Wissenschaftsdirektor einzusteigen. Während seiner 6-jährigen Tätigkeit bei der amerikanischen Weltraumbehörde hat Thomas Zurbuchen 37 Launches und 55 neue Missionen beaufsichtigt. Zu seinen 3 grössten Erfolgen gehören, du kannst mich nachher gerne noch Sachen dazufügen, die ich rausgepickt habe, Nummer 1, der Bau und Launch vom James Webb Teleskop, wo heute im Weltall rumschwirrt und anhand von Infrarottechnologie über 13,5 Milliarden Jahre kann in die Vergangenheit schauen. Nummer 2, der Roboter Perseverance, wo heute auf der Oberfläche vom Mars nach Leben sucht, Erdproben nimmt und uns auf weitere Mars-Missionen vorbereitet. Und Nummer 3, ein Weltraumfahrzeug, wo Wetterkatastrophen wie Orkan und Wirbelstürme frühzeitig kann erkennen und so schon Tausende von Menschen auf der Welt das Leben gerettet hat. Im Jahr 2022 hat er die NASA verloren. Er war übrigens länger in seinem Amt bei der NASA wie alle seine Vorgänger, seit NASA existiert. Und hat sich dann darauf entschieden, wieder zurück in die schöne Schweiz zu kommen. Seit dem Sommer 2022 ist er jetzt Professor für Weltraumwissenschaften und Weltraumtechnologien hier an der ETH und setzt sich als Teil von der ETH Zürich Space für den Ausbau von der wissenschaftlichen und kommerziellen Weltraumaktivitäten in der Schweiz und Europa ein. Thomas, herzlich willkommen auf dem Swiss Pioneers Podcast. Freue mich, dass du da bist.
Schnell so.
Ja, genau. Da können wir nachher gerade ins Eingemachte kommen. Die Leute wissen jetzt schon viel über dich. Jetzt, ich möchte gerne mit einem Zitat starten, wo du mal in einem Interview gesagt hast. Du hast gesagt, ich zitiere dich: Ich glaube, es gibt Leute, die eine Unruhe in sich haben. Es sind die, die auf Berge klettern. Natürlich, die Aussicht ist schön, aber Tatsache ist, du gehst am Morgen los, bist 2 Tage später wieder zurück und hast ein riesiges Risiko auf dich genommen und vielleicht noch einen kurzen Schnappschuss gemacht. Logisch ergibt es keinen Sinn, aber du verspürst einfach diesen inneren Drang. Jetzt möchte ich gerne rasch über den inneren Drang reden. Aber du hast schon bereits grosse Abenteuer hinter dir, ich glaube, das kann man sagen. Du bist in die weite Welt rausgegangen, hast grosse Berge erklommen und hast immer wieder Risiken auf dich genommen. und monumentale Prüfungen und Aufgaben müssen bestehen. Und wie der Viktor Frankl so schön gesagt hat, what is to give light must endure burning. Und jetzt bist du wieder daheim in der Schweiz, wo alles angefangen hat. Laut Joseph Campbell ist es zurückkommen oder die Rückkehr ein entscheidender Teil von jeder Lebensgeschichte. In seinen Worten, to return, then to us, transformed, he teaches the lesson he has learned of life renewed. Jetzt kommst du zu weit. Wenn du über deine eigene Hero's Journey reflektierst, was hat der Held in deiner Geschichte für Lektionen mitgenommen und was für einen Drang verspürt er jetzt, wo er wieder zu Hause angekommen ist?
Ich glaube, von Anfang an so zwei, drei Sachen gehabt, die mich motiviert. Und der Teil hat vielleicht zu tun mit meiner Geschichte. Und das Teil hat zu tun mit dem, was ich später gelernt habe. Das Erste ist, dass ich wirklich das Gefühl habe, dass etwas von den wichtigsten Sachen, die die Menschheit machen kann, ist forschen. Und zwar einfach, weil durch die Forschung die Welt vergrößert wird. Und nicht nur die Welt, in der wir drinnen leben können, sondern auch die Welt, in der wir drinnen denken. Also, die Art und Weise, wir denken, hat unglaublich viel damit zu tun, von dem, was wir verstehen. Und das hat natürlich zu tun mit dem Universum. Wir lernen über andere Planeten, wo man noch gar nicht gewusst hat, dass es gibt, um andere Sterne herum. Aber es hat auch zu tun mit dem kleinsten Teil der Materie, Quantentheorie, die ganze Art und Weise, wie eine Materie dort funktioniert. Oder in Biologie, die einfachste Art und Weise, wie tut sich ein Tier entwickeln, wie tut sich es anpassen auf ihre Umgebung. Zu forschen hilft uns, anders zu denken. Und das ist wirklich eine der Sachen, die eben passieren an Universitäten, wo wir jetzt sind, aber auch wo kann passieren bei sich selber, indem man Bücher liest oder auch die Natur ganz genau anschaut. Das ist so das Erste. Das Zweite hat damit zu tun, dass ich wirklich begeistert bin über das, was Leute können herbringen können, insbesondere wenn sie zusammenarbeiten. Also, was ist so der Bereich von Möglichkeiten, wo Menschen haben? Und meine Meinung ist, dass eine Regel viel, viel grösser ist, als dass sie selber denken. Und die einzige Art und Weise, wie man es herfindet, ist eben nicht beim Bücher lesen. Es ist eben nicht beim Herhocken und jemandem zuhören. Vielleicht gibt es einem so einen Funken, aber die einzige Art und Weise, man weiss, wie weit dass man mal geht, ist loslaufen. Und das ist so das Zweite, wo ich begeistert bin. Und für mich sind das immer das Erste oder das Zweite. Manchmal ist es ein bisschen mehr das Erste im Vordergrund gewesen, manchmal ist es ein bisschen mehr das Zweite. Aber für mich gehören die zusammen, weil Forschung passiert eben durch Menschen. Und auch das Bauen von neuen Firmen passiert durch Menschen. Wirklich etwas bauen aus etwas, was es noch nicht hat gegeben, von nichts etwas bauen, ist eine unglaublich starke Sache. Das ist das, was mich motiviert. Und ich habe viel darüber gelernt auf meiner Reise. Aber das, ehrlich gesagt, bin ich optimistischer, als ich früher war. Weil ich viel gesehen habe, wo unmöglich hat ausgesehen, wo am Schluss eben hat nicht funktioniert. Also, ob es Missionen sind oder Systeme, die ich baue und so weiter. Wenn die Leute zusammenkommen, können sie unglaubliche Sachen. Ich glaube, das andere ist, dass ich viel, viel weiter denke. Und zwar weniger mit Vorurteilen, als vielleicht, wo ich angefangen habe. Ich glaube, so meine familiäre Geschichte habe ich ziemlich schnell gelernt, dass so der Bereich, in dem wo man denkt, der nicht der richtige Bereich ist. Im Sinn, dass viele Sachen, die ich dort gelernt habe, nicht richtig waren. Also, jemand, der nicht einen bestimmten Glauben hat, ist nicht unbedingt ein schlechter Mensch. Das ist vielleicht etwas, wo, übrigens nicht in jeder Religion gibt es so die Meinungen, dass es quasi noch mehr Wahrheit gibt und alles andere sind die Menschen weniger wert, wenn sie die Wahrheit nicht haben. Also für mich, glaube ich, jeder Schritt, den ich gemacht habe, in jedem Bereich, habe ich Leute lernen kennen. Und ehrlich gesagt auch Leute, die ich häufig unglaublich nicht mitten übereinstimme, aber ich trotzdem schätze als Menschen und so gerne habe als Menschen. Und quasi die Breite, also die Akzeptanz von breiteren Charakter oder Eigenschaft oder Meinungen, ist etwas, was ich gelernt auf dieser Reise.
Und du bist ja jetzt zurück in die Schweiz gekommen und der Moment ist ja am Anfang immer recht spannend, weil man ist noch nicht drin, man sieht alles so ein bisschen fast auf einer Meta-Ebene, man kommt wieder ins Land zurück. Ich habe mal irgendwo gelesen, du sagst auch, extrem viele Meetings gehabt bei Firmen, hast mit sehr vielen Leuten angefangen zu reden. Was Was ist der Stand von der Schweiz derzeit und was sind die kulturellen Unterschiede, die dir jetzt aufgefallen sind?
Also es muss immer noch, meine Meinung dort muss immer noch unglaublich subjektiv sein, weil obwohl es irgendein halbes Jahr oder so habe meistens Zeit in der Schweiz verbracht, glaube ich nicht, dass es genug ist, für wirklich ein Land zu beurteilen. Also ich habe nicht das Gefühl, ich bin unglaublich guter Spezialist in dem. Und ehrlich gesagt, das ist auch nicht mein Ziel, das zu werden. Es gibt gewisse Sachen, wo man sieht, insbesondere wenn man von außen her schaut. Aber ehrlich gesagt, das war so ein bisschen meine Keimwaffe, mein ganzes Leben. Und zwar, weil ich bin aufgewachsen in dieser kleinen Welt. Also nicht nur von der Grösse des Dorfes, sondern vom Bereich, was erlaubt ist, her. Zum Beispiel ja nie dürfen Sport spielen oder nie im Kino gesehen, nie tanzen und so weiter. Also so gewisse Sachen waren gar nicht in meinem Bereich. Durch das habe ich eigentlich überall, wo ich her bin, habe ich mich gefühlt wie ein Immigrant. Also jemand, der nicht, ich bin Immigrant an den meisten Orten auf der Welt. Nicht jemand, der wirklich ganz in sich im tiefsten das Gefühl hat, dass sie dazugehören. Aber jemand, oder gleich sein wie die anderen, aber jemand, der quasi ein magisches so Werkzeug hat. Und zwar, sie können die Leute anschauen auf einer Meta-Ebene, wie du jetzt gerade gesehen hast, von außen anschauen. Und ehrlich gesagt, das ist so eine von den Sachen, die ich unglaublich allen tue, empfehle, das zu trainieren. Weil ich habe wirklich das Gefühl, dass das Lehren, die Welt von außen anschauen, gibt einem Werkzeug, wo unglaublich wichtig sind. Und das ist auch das, was wir geholfen haben. Also, was sind die Unterschiede in der Schweiz? Natürlich gewisse Sachen sind offensichtlich. Der Schweizer Markt ist nicht so gross wie der amerikanische Markt. Es ist unglaublich einfach, trivial, aber es hat eben wichtige Konsequenzen. Zum Beispiel, wenn jemand Investor ist im amerikanischen Markt, ist das ganze Investitionssystem, das einfach nur auf Milliardenfirmen ausgehen. Es gibt in einem Markt von der Schweiz selten Milliardenfirmen. Also im Vergleich zu Amerika, einfach die absolute Zahl, gibt viel, viel mehr Milliardenfirmen als Amerika. Aber das hat nichts zu tun mit der Qualität der Firma direkt, sondern erstens mit der Grösse des Marktes. Und das hat, wenn man im Unternehmertum schaut, das ist ein bisschen die Frage, wie geht man mit dem Markt um mit der Schweiz. Also zum Beispiel baut man eine Firma, die zwar unglaublich starke Wurzeln in der Schweiz, aber auch der Markt auf Amerika oder nicht. Das ist so spannend. Oder viele Firmen, die einfach näher auf Amerika oder am anderen Ort her, wo der Markt grösser ist. Das ist so eine von diesen Sachen, die, glaube ich, schwierig war. Ich merke, es war schwierig für viel Gründer. Ich glaube, das Zweite ist näher, und das hängt miteinander zusammen natürlich, ist die Risikobereitschaft von Leuten, nicht nur von den Gründern, sondern auch von denen, die Geld geben oder von Familien der Gründer. Wie geht man mit dem um, mit dem Risiko? Ich meine, die Tatsache ist, in Art und Weise, die Schweiz ist viel perfekter. Also, der Bereich von Amerika ist viel grösser. Also, die allerbesten sind besser. Und es gibt Sachen, die so schlecht sind, fast nicht unverständlich. Und die Schweiz, der Bereich ist viel enger. Und das ist eine Stärke von der Schweiz. Also, mein Ziel ist überhaupt nicht, die Schweiz zu ändern in dem Sinn. Also ich glaube, das Einzige, was ich probiere in diesen kulturellen Sachen, so Fragen stellen, so ein bisschen über Ausnahmen. Können wir immer noch die Stärke von der Schweiz brauchen, auch wenn wir mal jemandem vergeben für einen Fehler? können wir immer noch das machen, wir mal? Wie viel übrigens in der Schweiz? Eben, es gibt viele Leute, die das auch gemacht haben, aber wenn wir mehr so handeln wie der Escher oder mehr so handeln wie der Herr Guyer Zauer, also wo die Jungfraubahn nicht bauen, oder mehr so handeln wie andere Firmen, Leute, die ich auch gelernt kenne heute. Also ich hocke hier mit Gesetznehmer, mit Onschuhen. Eine Geschichte von ist unglaublich interessant. Eben eine Firma mit dem arbeiten. Wo sind meine Wurzeln, aber wo ist mein Markt? Also, und Zeug wagen, wie sie haben da. Und dann eben am Schluss klatschen wir, wenn sie erfolgreich sind. Oder ist das erste Gefühl, das wir haben, nicht. Und hoffe für mich natürlich immer, dass wir die Leute, die wirklich gute Sachen machen, dass wir die ermuntern. Auch wenn es mal einfach jemandem sagen, hey, ist cool, was du machst. Danke vielmals. Nicht mehr. Es braucht nicht mehr. Aber das sind so die Sachen, die ich probiere, von der Kultur her zu verstehen.
Ja, spannend. Du hast ja immer gesagt, wenn du einen neuen Job anfängst, dann ist es für dich wichtig, dass, wenn du den Job anschaust und ob du dort möchtest anfangen, dass du weißt, dass du etwas Neues lernst und dass du einen gewissen Impact kannst haben. Was ist das jetzt an deinem neuen Job hier an der ETH? Wie hast du die beiden Fragen für dich beantwortet?
Das Lehren ist einfach. Also ich habe noch nie in meiner ganzen Karriere, zwei Wochen nach meiner Doktorarbeit in Bern, bin ich abgereist. Bin nie mehr zurückgekommen in die Schweiz. Also mit anderen Worten, ich habe noch nie geschafft in der Schweiz. Außer du Studierenden oder so Sommersachen oder im Militär und so weiter. Ich habe noch nie in der Schweiz geschafft. Also mit anderen Worten, ich habe zwar viel internationale Sachen verstanden, kulturell besser als andere, aber ich habe noch nie in einer Führungsrolle in der Schweiz geschafft. Und für mich ist die Frage, wie macht man das? Was sind die Sachen, die gleich sind? Was sind die Sachen, die anders sind? Und ich weiss, es gibt Sachen, die anders sind. Aber die Frage ist, wie gesagt, auch dort, wir können ein Buch lesen, aber wir können es auch erfahren. Ja. Also, das Lehren dort ist einfach für mich. Auch politisch, wie werden Entscheidungen getroffen? Also, irgendwie sofort habe ich Leute angefangen, wo ich sage, hey, kannst du mir helfen, die Schweizer Politik zu verstehen? Mhm. Also zuerst, als mir ist aufgefallen, die erste Wahlen, wo ich drin abgestimmt habe, seit 1996, wo ich weggegangen bin, war Nationalratswahl gewesen, und er ist irgendwie in einer Tageszeitung am nächsten Morgen auf der Titelseite gestanden, ein Rechtsrutsch. Was ich darüber geredet sind 4%. so unglaublich kleiner Rutsch im Vergleich zum Rutsch, den ich gesehen habe an anderen Orten. Das ist so das, für mich ist das. Und dann, also ich kann wirklich lernen, habe ich das Gefühl, und ich will auch lernen, weil ich habe das Gefühl, die meisten Probleme, die ich interessiert bin daran heute, sind international. Mhm. Also ich habe wirklich das Gefühl, es sind Probleme, die einem Sorgen machen. Ob das Klima Wandel ist, ob das Gefühl mit dem Frieden auf der Welt, Ost-West-Spannungen, ob es die Unruhe um Russland natürlich. Es ist unglaublich einfach, von einer Person zu reden immer. Ob es der Herr Trump ist oder der Herr Putin oder wer auch immer, aber das sind immer Symptome. Die Energie kommt eben nicht von ihrer Person, es kommt von einem Symptom von einem Volk, das unglaublich unglücklich ist oder sich nicht gehört, wo das Gefühl hat, sie niemand gehört. Ja. Also, oder sie gehören niemand her. Das sind so die Sachen, die international sind. Das ist eben nicht amerikanisch oder nicht russisch oder was auch immer. Das sind nicht israelisch, nicht türkisch, nicht österreichisch. Nicht. Also ich meine, Tatsache ist, es gibt vielseitige Diskussionen. Und darum habe ich das Gefühl, es ist wichtig. Ich habe das Gefühl, ich habe etwas zu bieten, einfach weil ich viel noch einen Ort gearbeitet habe, viele verschiedene Sachen, in Ausbildungswesen, auch in Firmen in Amerika, habe ich viel gesehen, bin mir so einem Venture Fund dabei gewesen, bevor ich zur NASA gegangen und habe natürlich von der Regierung her, also verstehe ich das Land und die Politik vom Land besser als wahrscheinlich die meisten Schweizer, die man in der Strasse trifft, einfach weil ich dort gearbeitet habe, mit dem Weissen Haus und mit drei verschiedenen Präsidenten und so weiter. Also ich hoffe, ich kann oder Leute hier, die interessiert sind, gewissen neuen Denkweisen, kann ich helfen, anders zu denken oder kann meine Erfahrungen teilen. Also, insbesondere junge Menschen, weil wie immer, das Potenzial ist am grössten bei den jungen Menschen.
Wenn du so 10 Jahre früher schaust, weißt du aber ein bisschen viel. Und beziehungsweise, wenn du vor 10 Jahren, du schaust zurück, auf was, welche Sachen müssen passiert sein oder hättest du gern, dass passiert wäre, sodass du stolz bist auf deine Arbeit?
Es ist eben unglaublich schwierig zu sagen am Anfang. Ich kann einfach sagen, bei meinem Zentrum von Unternehmertum. Das erste, was ich gemacht habe, Zentrum von Unternehmertum, ist einfach zwei Jahre gearbeitet an taktischen Sachen. Mhm. Es war so klar, wir haben keine Ahnung, von was wir reden. Und wir haben quasi 2 Jahre taktisch gearbeitet und mit Leuten, die ich geholfen habe, einfach gesagt, hey, wir haben hier ein Problem. Also, wir gehen das Problem lösen. Also wirklich fast nur unsere eigene Schuhspitze angeschaut. Und das ist eben eine gute Idee, wenn man wenn man etwas anfängt. Und zwar, weil es ist so wie bei einer Bergwanderung im Tal unter dem Nebel anfangen. Das Beste, was man machen kann, ist aus dem Nebel raus. Einfach, dass man mal sieht, wo sie überhaupt sind, wo wir herkommen. Ich habe das Gefühl, so in einem Jahr oder zwei müssen wir nachher hocken und sagen, was sie sind, wo wir erreichen wollen. Im Moment sind wir noch am taktischen Problem lösen. Es ist absolut klar, dass eine Universität wie die ETH oder andere Universitäten in der Schweiz ihre Leute sollen ausbilden für die Industrie, die unglaublich gross ist, die Weltraumindustrie, Space. So ausbilden, es gibt kein Ausbildungsprogramm in der ganzen Schweiz. Bis jetzt, im Herbst fängt das an. Das ist absolut klar, wir müssen das machen. Man muss gar niemand fragen. Es gibt nicht, absolut, warum nicht? Ehrlich gesagt, es ist mal interessant für irgendjemanden darüber nachzudenken, wieso es nicht passiert. Obwohl die Schweiz so viele wichtige Sachen gemacht hat im Weltraum. Es ist absolut klar, dass es unglaublich gute Ideen hat an dieser Uni, aber auch an anderen, die in den Weltraum könnten gehen und einen grossen Einfluss hätten. Und die im Moment nicht gehen. Wir müssen an dem arbeiten, jetzt fertig. Es muss niemand fragen, ob das wichtig ist oder nicht. Natürlich ist es wichtig. Die führende Universität auf der ganzen Welt arbeiten dort. Warum wir nicht? Natürlich tun wir aber nicht genug. Also die Tatsache ist, man will die beste Universität sein in einem gewissen Bereich, soll man sich vergleichen mit dem eigenen Potenzial. Wir sind nicht beim Potenzial. Es ist nicht so, dass ich etwas Negatives sage. Ich sage, es gibt unglaublich viel Höhe, die man kann gewinnen kann. Es ist absolut klar, dass es schon jetzt viele Firmen gibt in der Schweiz, die Einfluss haben auf die Weltraumforschung, auf verschiedene Art und Weise, häufige Nischen. Es ist absolut klar, wir haben mehr Potenzial. Es gibt niemand, meine Meinung, auf der Welt, die bessere Ausbildungen hat als in der Schweiz. Es gibt niemand, der bessere, so im Deep-Tech-Bereich, das ist so das, wo, wenn man regelmäßig darüber redet, also wirklich eben Unternehmertum, aber mit Ingenieursachen, die wirklich besser ist als die Schweiz. Natürlich haben wir mehr Potenzial. Also wir müssen anfangen, darüber reden. Es gibt Projekte, die schon jetzt am Laufen sind. Wir haben Nanya, eine von meinen Kolleginnen hier, die ich auch gelernt kenne hier, die so ein Ausbildungsprogramm für Startups machen. Da ist schon mit 60 Firmen in Kontakt. Also wir haben fast jedes Mal gross, das sind schon 15 oder 20 neue Anmeldungen bei diesen Ausschreibungen. Und Tatsache ist, es gibt viel Energie. Und Tatsache ist, nicht jeder von diesen Firmen wird erfolgreich sein, aber wir geben mir Gas. Also das sind alles taktische Sachen. Und wir sind im Moment an dem. Und irgendwann müssen wir herhocken und sagen, und zwar nicht mehr selber. Es ist eben wichtig, dass nicht die Regierung auch das Gefühl hat, es ist wichtig. Es ist wichtig, dass die Geschäftswelt auch das Gefühl hat, es ist wichtig. Es ist wichtig, dass die Universität führen, die Kollegen, noch das Gefühl hat, es ist wichtig, dass wir eine Strategie bauen, die wirklich, ich würde sagen, best in class. Also für mich, ich bin nicht interessiert daran, an Strategie, die man hinten nachläuft, wenn es eine Nase ist, sondern dass man sagt, was ist das, was wir bauen wollen, was wirklich spektakulär wichtig ist für uns. Es gibt Länder, die erfolgreich sind. Einer davon ist Neuseeland. Der andere ist Luxemburg, der dritte ist Emirate, United Emirates. Also das sind drei Länder, die im Weltraum ihre Strategien bauen. Neuseeland ist im Moment das zweitwichtigste Land für Launch. Auf der ganzen Welt hat die zweitgrösste Firma. Die grösste ist Amerika, sie haben die zweitgrösste. Und sie haben den ganzen Bereich abgedeckt. Luxemburg ist hat wirklich von Regulationen her oder Riss, also von Sachen vom Weltraum. Sie sind führend im Denken, also die ganze Politik dazu, wie man mit dem umgeht und so weiter. Also die Frage, was ist unsere Geschichte? Oh, ich weiß es noch nicht.
Das habe ich jetzt noch spannend gefunden, dass du gesagt hast, eben, man sieht zuerst noch die Fußspitze, man muss eigentlich zuerst mal die taktischen Sachen angehen. Wenn man schaut, die taktischen Sachen, wie sehen die taktischen Sachen bei der Politik aus und bei den Medien und bei den Firmen selber? Also wie können wir ein Ökosystem bauen? Hast du das auch schon ein bisschen mitbekommen, sodass wir eigentlich als Land so ein bisschen zusammen mit der Universität wie der ETH kann arbeiten? Also wo hakt es?
Ja, es ist absolut wichtig, dass, also es gibt auch, wenn man ein kleinerer Spieler ist, gibt zwei Sachen, die ihn erfolgreich machen. Das erste ist, dass man schlauer ist als die Grösseren. Und das zweite ist, dass man schneller ist als die Grösseren. Und ich glaube, die Leute hier sind schleuer. Also ich meine, an vielen Orten, die von den besten Ideen kommen von hier. Das ist nicht etwas, was ich mir Sorgen darum mache. Aber die Frage ist, wie brauchen wir das? Wir müssen eben auch schneller sein. Wenn wir nur schleuer sind, hocken wir einfach dort mit guten Ideen. Aber was wir wollen machen, müssen auch schleuer, also müssen auch schneller sein. Und das Geschwindigkeit ist wichtig für alle. Übrigens rede ich nicht darum, vom Nachdenken, was das Richtige ist. Dort will ich nicht schneller sein. Aber wenn ich, sobald ich weiß, es ist das Richtige, dann will ich schneller sein. Ja. Also ich meine, einfach hören, klar nicht zu denken, ist dumm. Das ist nicht intelligent. Aber also ich will nie, wenn etwas wertvoll ist, Zeit abschneiden. Aber sobald wir wissen, was der Richtige ist, wenn wir dann nicht 2 Jahre warten, bis irgendwie ein Beschluss gemacht ist von irgendjemandem in einem Büro mit einem Fenster. Weil es vom unteren Stapel bis zum oberen Stapel herkommt. Übrigens auch bei mir nicht. Also ich meine, die Tatsache ist, wenn es schnell muss sein, dann wollen wir nachher losgehen. Und für mich ist die Frage, wie bauen wir die Systeme, wo wir das können, dass wir nicht hinten anstehen, sondern dass wir quasi unsere eigene Kolonne definieren, und zwar die schnelle. Die, wo wir nachher wirklich experimentieren damit. Also für mich, das bedeutet, dass wir zusammenkommen. Ich meine, es ist absolut klar, ich kann nicht einfach eine Schule selber machen, eine Universität. Und nicht einfach eine Firma selber. Also die einzige Art und Weise, wo ein Spieler wie die Schweiz kann wirklich vordran sein in gewissen Bereichen, ist, dass die Leute einander helfen. Und ehrlich gesagt, es gibt viele Sachen, die so schon funktionieren. Also es ist eben nicht so, dass die Leute ist nicht also zuerst, wenn man daran denkt, die Schweiz ist nicht aggressiv negativ. Es gibt Länder, die so sind, wo Bereiche, zum Beispiel von Ländern, wo ich wohne, gewohnt habe, die so sind. Wo man lang probiert zu schaden. Ja, das habe ich gesehen, man selten hier. Ich glaube, so mehr das, was ich hoffe, wir können weniger machen, ist mehr weniger Energie damit verlieren, gegeneinander zu konkurrenzieren. Einfach das Gefühl, es ist dumm, in einem kleinen Ort gegeneinander konkurrenzieren, was wir machen wollen. Ist so weit gekommen, wie wir können und zusammenarbeiten. Darum, in unserem Masters-Programm werden wir, natürlich haben wir ihre ETH angeschafft, wir haben angefangen, aber wir haben schon 4 Universitäten aufgestellt, die werden das erste Jahr miteinander begleiten. Unser Ziel ist, dass sie so zusagen in der Universität, dass wir zusammen ein schweizerisches Programm bauen.
Und die haben ja das ihre Rekordzeit aufgestellt. Wir sind das 8 Monate, sind das gesehen.
Ja, statt 3 Jahre. Ja. Ich sage, das ist nicht, jeder sagt, oh, das hast du gut gemacht. Und meine, nein, das bin nicht ich gewesen. Mhm. Also ich bin der gewesen, ich glaube, das Einzige, was ich
habe. Ja, wer bist du gewesen? Also wieso ist es in 8 Monaten gegangen?
Ich glaube, das Einzige, was ich an den Tisch gebracht habe, einfach wirklich die Meinung, wo wir schon darüber geredet haben. Es ist absolut klar, wir müssen das machen. Die Schüler weisen, die Studierenden weisen. Ja. Es ist absolut klar, wir müssen es machen. Und wir sind hinten nachher, wir sind zu langsam. Und einfach die Frage ist, wie bauen wir es? Und das Einzige, was ich gemacht habe, ist quasi, solche Programme schon früher bauen. Mhm. Einfach gesagt, hey, hier ist ein Programm, das wir bauen können. Aber was wichtig ist, dass wir nicht das machen, was ich will, sondern dass wir das machen, was wirklich passt in die Uni. Und wir müssen iterieren und so weiter. Wir haben nicht Abkürzungen gemacht in dem, sondern Abkürzungen gemacht an anderen Orten, die Zeit brauchen. Und die haben alle auch geholfen. Und am Schluss ist es nicht Erfolg von einer Person. Also das wäre absolut das falsche Interpretieren. Genauso wenig wie James Webb Space Telescope mein Erfolg war. Natürlich bin ich dabei gewesen, natürlich habe ich meine Arbeit gemacht. Und bin dabei gewesen, wo das ganze Projekt umschwenken musste. Und das soll ein Führer machen, aber tatsächlich ist am Schluss müssen Team erfolgreich sein, nicht Führer. Und das ist auch so hier. Also ja, was ist passiert? Wir haben Erwartungen hochgesetzt und die Leute haben alle gesagt, ja, es ist wichtig, wir machen es.
Und das ist auch so ein bisschen, ich glaube, das hat auch dein Chef bei der NASA zu dir gesagt, dass das deine Stärken sind, oder? Team aufbauen und die nachher zu motivieren. Und das ist eigentlich auch ein bisschen, was da passiert ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Was sind die wichtigsten Pfeiler für dich im Leadership, wenn du jetzt bei so einem neuen Job anfängst?
Ich glaube, das Wichtigste ist, obwohl wir die Strategie noch nicht haben oder können machen, dass wir uns einigen darum, was das Ziel ist. Also wir wollen, zum Beispiel in diesem Fall, dass die Schweiz einen grösseren Anteil hat an dieser Industrie und kann ihre Meinung und ihre Ideen dazu bringen und kann führen in ihrem Bereich, wo sie wirklich gut ist. Also für mich ist absolut klar. Das ist aber nicht wichtig, dass ich der Einzige bin. Es ist wichtig, dass andere das auch sehen und das Gefühl haben, es ist so wichtig, dass ich auch dazu beitrage. Ob das eine gewählte Persönlichkeit ist im Nationalen Ständerat oder eine Bundesrätin oder ein Bundesrat oder eine Firmenführerin oder Führer, all diese Sachen, eine Studierende, sie müssen das sehen. Das ist das Wichtigste. Bevor man das Warum hat beantwortet, hat man keine Chance als Team. Und das Problem ist, dass, ehrlich gesagt, meine Beobachtung war, dass zu viele Leute zu schnell darüber gehen. Es ist eben wichtig, dass man dort Zeit verbringt. Das ist nicht Vergütung vor Zeit. Die Leute zusammenzubringen. Und dann das Zweite ist, dass man ein Team zusammenbringt. Und zwar ein Führungsteam, das quasi gewisse Werte projizieren. Und zwar, also es gibt so Leute, es gibt so Firmen, die anderen Firmen helfen, gute Strategien zu bauen. Und dann gibt es irgendwie immer so eine PowerPoint-Slide, und darauf steht die Werte. Und nachher jeder bekommt irgendetwas ausgedruckt, was sie im Hosentasche rumtragen. Vielleicht hilft das vielen Leuten, mir hat das nie geholfen. Ich habe das Gefühl, die Werte sind die Sachen, wo man konsistent tut, kommunizieren durch Daten. Nicht durch Worte. Also, ob man inklusiv ist, also ob man den Leuten zulässt oder nicht, ob man zum Beispiel, ob man ethisch korrekt ist und so. Man kann 1000 Worte darüber reden, und 8 Daten ist wichtiger als die 1000 Worte. Und 10 Daten hintereinander, die konsistent das zeigen, ist die Strategie. Also alle verstehen, was da ist. Und für mich, das hat zu tun mit dem Team und hat auch zu tun mit der Art und Weise, wie sich das Team verhaltet. Also für mich ist das so der zweite Schritt, nachdem es zwar unbestimmt ist, ist wirklich das Team. Und für mich, ehrlich gesagt, ich habe noch selten, ich habe Orte geschafft, wo ich Team von Anfang, also von Adam und Eva, habe bauen. Also ich war der Erste im Büro und dann der Nächste ist Nummer 2, nein, Nummer 3. Also mein Unternehmertumszentrum war so gewesen. Aber auch dort, was ich gemacht habe, ist sobald irgendwie innerhalb vom ersten Jahr 2-3 Leute reingebracht, die schon dort waren und Erfahrungen hatten. In anderen Orten als ich. Und das machen wir auch hier so. Es hat schon Leute, die gewisse Erfahrungen schon haben und gewisse Sachen schon haben gemacht. Und die sind genauso wichtig, weil sie verstehen die Bürokratie besser als ich. Versteht die Bürokratie rede ich ja nicht. Überhaupt nicht. Und ehrlich gesagt, es ist auch nicht mein Ziel, dass sie sie verstehen. Überhaupt nicht. Mein Ziel ist, dass ich jemanden am Tisch habe, der die Bürokratie versteht und sagt, hey, ist das Problem. Und wir lösen das Problem, aber ich will es nicht verstehen. Also für mich ist das nachdem dass man das Team hat, das Dritte ist, zu merken, dass das Team nicht bauen wird, durch das, dass man die Leute darstellt, sondern dass man konsistent jeden Tag ein Team baut. Und die Frage ist, wie machen wir es besser? Und nachher, wer macht was? Und wie helfen wir einander? Wenn jemand einen Fehler macht, wer ist die andere Person, die hilft? Oder Fehler findet. Also für mich, das ist eine wichtige Frage. Auch wenn ich einen Fehler mache, wer ist die Person, die mir es sagt? Ich meine, die Tatsache ist, wir machen alle Fehler, es kommt nicht darauf an, wer wir sind. Aber die Frage ist, wer hilft, dass die Fehler nicht ein grosses Problem verursachen. Und das ist dann die zweite Reaktion. Und wenn man das baut, wie beim Skifahren, es wird gängig schneller. Also irgendwie mit so der erste Schwung, der zweite Schwung, der dritte Schwung. Und plötzlich, und nachher plötzlich sieht man, aha, hier sind die Möglichkeiten, die wir haben. Und es ist wichtig, dass man plant, aber es ist auch wichtig, dass man Pläne in Frage stellt, wenn man Daten hat und sagt, vielleicht haben wir nicht recht hier. Vielleicht ist da die grosse Idee, nicht dort, wo wir her wollen zuerst. Und quasi ein gutes Team bringt das dann zum Tisch. Es sagt, hey, ich habe etwas herausgefunden. Also wir, zum Beispiel, mir ist etwas, was ich gelernt im letzten Monat. Ich habe das Gefühl gehabt, also, wenn man über Wissenschaft und so redet, in der Art und Weise, wie die meisten darüber reden, die meisten Leute, die man anspricht, sind ältere Leute und eigentlich fast nur junge Männer und wenige von denen. Aber ich merke irgendwie, wenn man darüber redet, über die menschliche Erfahrung von Wissenschaft, mehr so als Zufall das gemerkt, nicht weil ich aktiv experimentiert. Es ist viel, viel breiter ist das Interesse. Und häufig, sogar meine Erfahrung war, dass junge Frauen mehr interessiert sind als junge Männer. Und ehrlich gesagt, verstehe ich nicht, warum genau. Also etwas in der Psychologie oder etwas im Messaging, irgendetwas ist dort und ich probiere. Also für mich ist, wir haben viele Diskussionen im Team, wieso ist das? Also es gibt irgendwie, also bei letztens habe ich einen Vortrag gegeben, 80%, 90% fast von den Leuten, die sie dort gehockt haben, waren Männer gewesen. 50% von allen Fragen sind von Frauen gekommen. Warum ist das? Also wir haben einfach, es gibt Leute interviewt, warum ist das? Wieso hast du eine Frage gestellt? Und so, ist absolut klar gewesen. Irgendwie ein Signal gesetzt im Vortrag, offenbar. Was gar nicht hat gemerkt. Und ich wow, das ist unglaublich wichtig, das Signal wollte ich wieder setzen. Weil die Leute haben sich sofort eingeladen gefühlt, in der Art und Weise, wo nicht das war. Also für mich, ich glaube, das Wichtigste, ich erzähle die Geschichte, weil das Wichtigste daran, nachdem es mal losgelaufen ist, dass man immer lernt. Also nicht, dass man irgendwie so in einer, so, also das Leben ist mehr wie ein Orientierungslauf und weniger wie ein 100-Meter-Rennen. Also es geht mehr darum, jeden Ort sich zu orientieren und den besten Weg zu finden und weniger einfach gerade zu säckeln. Manchmal für ein paar Wochen oder so muss man gerade säckeln, aber Tatsache ist, gute Führung ist mehr zu anderen, insbesondere in der Umgebung, die sich alles ändert. Und das sind die Umgebungen, die wir eigentlich in allen, alle von uns drin sind, Geschäftsleute, Ausbildungsleute. Die Ausbildung, die wir heute geben, für unsere Studierenden, ich bin hundertprozentig sicher, in 10 Jahren sind sie anders. Insbesondere auch mit der künstlichen Intelligenz, die alles beeinflusst. Also gehen wir mit dem um.
Wenn es bei dir um Entscheidungsfälle geht, also das, was mir aufgefallen ist, was du jetzt vorher gesagt hast, ist, gerade über das Masterprogramm, aber auch über, wenn du reingekommen bist, okay, gut, das braucht es. Das habe ich gehört. Also das ist eine gewisse Klarheit umeinander und du hast relativ schnell priorisiert, auch wenn es auf einem taktischen Level war. Was geht in dir vor, wenn du Entscheidungen fällst? Also egal, ob jetzt das kleinere oder größere Entscheidungen sind. Ich nehme an, kommen relativ viele Leute in dein Büro rein da und wenden etwas von dir, meistens ja, nein oder aber auch bei grösseren Entscheidungen, wo du etwas länger Zeit nehmen kannst, wie gehst du mit Entscheidungen um?
Ich glaube, die erste Frage, die ich stelle, eine Entscheidung, und ehrlich gesagt, dass die allermeisten Sachen, die ich da gelernt habe, sind nicht meine Ideen. Andere Leute haben es besser ausgedrückt. So. Jede Entscheidung ist wie eine Tür, die man durchläuft. Die Frage ist eine Tür, die in beide Richtungen funktioniert oder nur in eine Richtung? Ja, es gibt Entscheidungen, die nur in eine Richtung gehen. Also, wenn man die Entscheidung getroffen ist, vorbei. Und es muss gut kommen. Die solche Entscheidungen treffe ich nie schnell. Und ehrlich gesagt, gehe ich fast so langsam, wie ich kann. Ohne, dass das ganze Projekt verlangsamt. Solche Entscheidungen zu tun, zum Beispiel mit der Raumforschung, zu tun, mit, wenn man den Satelliten in den Weltraum schießt. Es gibt nur 2 Sachen, die passieren bei einem Satelliten im Weltraum. Entweder es funktioniert oder es geht in den Ozean. Also, total Katastrophe oder erfolgreich. Es gibt eigentlich fast nichts dazwischen. Und die Frage ist, wann sind wir bereit zum Gehen? Also auf Amerikanisch, auf Englisch würde ich sagen, One-Way-Door. Also wirklich nur Ausgang, nicht ohne Eingang. Die solche Entscheidungen, die Art und Weise, die zu treffen, ist wirklich, man will sie immer wieder in die Hand nehmen und drauf herumholen. Also jedes Mal Fragen stellen, neue Daten und so bald, bis man am Schluss die Entscheidung trifft. So. Also, die ist wirklich wichtig. Es gibt im persönlichen Leben solche Sachen, die so sind. In einem gewissen Grad Kinder haben und so weiter, ist eine solche Entscheidung. Also, ich habe wirklich das Gefühl, dass die Entscheidung, die man das Leben verändert damit, und nicht, das ist nicht reversibel. Also, so ist es, so geht es vorwärts. So, für viele Leute ist Hochzeit so solche Sachen, aber auch im Geschäftsleben gibt es solche Sachen. Zum Beispiel, wenn man herkommt und eine Entscheidung, wenn der Abkürzung nimmt und ethisch ein Problem macht, und das ganze Leben wird anders wegen dem. Es ist eine Entscheidung, die das ganze Leben negativ verändert. Die allermeisten Entscheidungen, 95% von allen Entscheidungen, sind nicht so. Wenn man es meistert, wenn man es anfängt, ist nicht eine solche Entscheidung. Und von Anfang an, was wir haben gemacht mit dem Masters, haben nicht gesagt, wir von an, sondern wir haben von Anfang an gesagt, und wir werden es ändern jedes Jahr. Mhm. Weil wir wollen lernen, wie es wir es immer verbessern können. Und ehrlich gesagt, sollte jedes Programm so funktionieren, meine Meinung. Weil eben die Welt ist anders um uns herum. In 5 Jahren ist es anders als heute. Und das Projekt, also unsere Ausbildung soll sich anpassen. Insbesondere eine Ausbildung, die auf eine Industrie ausgerichtet ist, soll sich anpassen. Und für mich, dort ist die Entscheidung, ist, ehrlich gesagt, die meisten solche Entscheidungen wollte ich nicht selber treffen. In einem grossen Team delegieren die alle. Also die ganz, ganz wenigsten Entscheidungen wollte ich selber treffen. So weit aber wie möglich. Die Person, die am meisten Informationen ist, entscheidet, ob wir es machen oder nicht. Du, nicht ich. Und los. Weil wir können es flicken. Wenn etwas nicht geht, gehen wir hinter sie zurück. Quasi das verlangsamen, hilft, was passiert. Es macht einem zwar, man fühlt sich gut, wenn man eine kleine Entscheidung viel, viel langsamer macht, weil sie ist viel genauer. Aber das Problem ist, es gibt dann einen Stau aus der Tür raus. Es gibt viele Entscheidungen, die nicht passieren. Das heisst, man wird langsamer dabei und weniger wichtig am Schluss. Also für mich, das Master Satz fahren, ich meine, ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, Universitäten, die Leute, die man unglaublich gut zulassen soll, die Studierenden.
Ja.
Also, und die haben das ganz klar gesagt, bevor es überhaupt dazu gesagt, ich bin überzeugt gewesen, dass das Wichtigste ist, was der ETH machen kann, weil ich nicht zugelassen habe, der Präsident von ETH, übrigens, der genau auch den Studierenden zulässt, ist schon einmal so. Ich habe vielen Professoren, Professorinnen zugelassen und haben das auch gesagt. Und für mich, ich meine, es war absolut klar gewesen, ich brauche nicht irgendwie ein Komitee. Ist schon klar. Und wenn die Antwort falsch ist, dann merken wir es dann auf dem Weg. Aber wir wollen nicht, also für mich, die Setting-Entscheidung, die Frage ist, wie können wir es so schnell wie möglich machen? Wenn wir es nicht machen, sind wir nicht auf dem Weg. Es ist absolut klar, wir müssen auf dem Weg.
Wenn man unseren Blick nach oben richtet, was sind die grössten Risiken derzeit im Weltraum? Also ich habe Sachen von dir gehört, wo du gesagt hast, Weltraumkrieg, den ich jetzt persönlich gar nicht so auf dem Radar hatte. Und auch so Besitz im Weltraum sind so zwei Sachen gewesen, wo mir so ein bisschen hängen geblieben sind. Jetzt wirklich deine eigenen Worte, was kommt noch auf uns zu?
Also ich würde mal sagen, wir haben über zwei, drei Sachen schon geredet. Also, du hast darüber geredet, wo ich das Gefühl habe, ist unglaublich wichtig. Was passiert im Moment ist, dass der Weltraum eigentlich in jedem Krieg eine Rolle spielt. In einer ganz klaren Art und Weise.
Kannst du das erklären?
Also zum Beispiel, alle Informationen, die kommt vom Weltraum, die ganze Spionage, also jedes Land schaut dem anderen zu vom Weltraum, die Information, die dort ist, wird gebraucht in allen Entscheidungen. GPS-Signal werden gebraucht, für Raketen von A nach B zu steuern, dass eben irgendwie in eine Waffenfabrik geht und nicht in ein Dorf. Das ist alles Weltraum, die ganze Bild, die ganze Wettervorhersage, ob es auf dem Meer ist oder auf dem Land, geht alles über die Satelliten. Also es gibt keine. Jedes Spannungsfeld hat einen grossen Bestandteil ist im Weltraum heute. Und ehrlich gesagt, mit Milliarden von Investitionen von jedem. Es ist nicht nur in Amerika so oder in China, sondern auch so in Frankreich, in Deutschland. Auch die Schweiz denkt darüber nach. Sehr. Also, ein Beispiel davon ist, was ist passiert mit der Aggression von Russland gegen Ukraine. Was Ukraine gemacht hat, sofort, und zwar nicht ihre eigenen Satelliten, sondern kommerzielle Satelliten gebraucht. Und eine Kommunikation hergebracht, der Art und Weise, dass die Russen sie nicht mehr können stören. Was ist passiert, ist, dass quasi die Art und Weise, wie sie die Informationen gebraucht und dann neue Technologie. Cyberspace ist ein anderer Raum, der eine Rolle spielt. Weltraum und Cyberspace. Die Sachen, die sie gebaut haben sie so schnell gemacht, dass sie in vielen Orten 10-mal schneller waren als die Russen. Bei gewissen Entscheidungen. Zum Beispiel, wenn sie irgendeinen Ort hat, haben müssen hier eine Artilleriekapsel heranschiessen. Wie schnell können wir den Entscheid treffen und los werden? Sind die Ukrainer 10-mal schneller gewesen als die Russen? Weil sie die Weltraum besser gebraucht und IT besser gebraucht. Und für mich, das ist noch eins, Jeder Armeeführer, jede Vorgesetzte hat das angeschaut und gesagt, um Gottes Willen, die ganze Welt ist anders. Es ist nicht mehr so wie früher. Also makroskopisch auf der höchsten Ebene ist es so, aber auch auf der Ebene von kleinen Ländern ist die Welt darum unglaublich wichtig für das. Das Problem ist, dass wenn der Raum so wichtig wird, dass sich der Krieg dorthin ausdehnen kann. Ich glaube, das Wichtigste, was passiert in den letzten paar Wochen, ist so eine Ankündigung vom amerikanischen Abgeordneten, der gesagt hat, er hat vernommen, dass die Russen Nuklearwaffen im Weltraum tun. Das sind Technologien, die entwickelt wurden, ganz am Anfang des Kalten Krieges, wo die Leute haben aufgehört, weil wir alle das Gefühl hatten, und richtigerweise, ich war dann noch nicht bei NASA gewesen, natürlich, und NASA macht so Zeug sowieso nicht. Aber die Tatsache ist, die Länder haben das Gefühl gehabt, es hilft der Weltfrieden nicht, und es ist schlecht, macht den ganzen Weltraum kaputt. Und jetzt reden wir wieder darüber. Das Gleiche ist, es gibt Ankündigungen vor ein paar Jahren, dass China quasi Satelliten bauen, auf andere können angreifen und so weiter. Und ich bin sicher, es gibt viele Sachen, die passieren, die wir noch nicht wissen. Aber schon, was wir wissen, macht uns Angst. Also der Weltraum kann ein Kriegsschauplatz werden, und das wäre himmeltraurig, weil wir wollen auch brauchen, um forschen, und wir brauchen, um der Welt zu helfen. Das ist das erste Problem. Das zweite hat zu tun mit dem Gebrauch vom Weltraum. Wir sind in den letzten 15 Jahren von ungefähr 1'000 Satelliten auf 10'000 hoch. Viele von denen haben zu tun mit Kommunikationssystemen. Ja. Übrigens, Kommunikationssysteme sind unglaublich gut. Insbesondere, man kann Länder in Afrika oder Südamerika, die keine Infrastruktur haben, denen Technologie zur Verfügung stellen, ohne dass man muss Milliarden investieren in Kabel und Zeug. Also das ist kein Problem mit dem, aber die Art und Weise, wie man es macht. Und insbesondere auch die Art und Weise, wie man mit den Sachen umgeht, die nicht mehr funktionieren, ist eben wichtig, weil sonst plötzlich gibt es ein riesen Problem, weil Satelliten dann ineinander reinfliegen. Und insbesondere tote Sachen, also irgendwie Motoren, die nicht mehr funktionieren, sie gebraucht worden, für einen Satellit aufzuschicken.
Ist das reguliert heute?
Nicht international genügend, leider. Also es ist so wie die Weltmeer. Ich meine, es kann nicht ein Land sagen, oh, mir gehört der Ozean. Beim Meer ist es noch einfacher. Wenn du vorher an der Küste bist, ist es sicher Amerika draußen, ein paar hundert Meter. Es ist ja so, gewisse Distanzen als Weltmeer. Aber wenn irgendwie Gift ins Meer rein tut, betrifft es eben alle. Und es gibt Regulierungen für das, internationale Regulierungen, auch für zum Beispiel die Frequenz von Handy und auch von Funk und so gebraucht werden. Das ist alles reguliert, international, aber wir haben keine Regulation, die wirklich funktioniert, die sagt, wie wird der Weltraum gebraucht. Und das ist das Problem, weil
wenn wir mit der Privatisierung abfahren, oder?
Privatisierung ist eine davon, aber ehrlich gesagt, auch andere Sachen, die Staaten machen. Zum Beispiel Demonstrationen, dass sie Satelliten abschießen können. Es gibt unglaublich viel Abfall. Also einfach Spitzen von Satelliten, die rumfliegen. 2007 hat China das gemacht, zum Beispiel auf einen Satelliten auf 850 Kilometer. Das wird dort oben sein für 100 Jahre, das Grau. Ja. Und das ist absolut nicht nötig. Und ich meine, das sind die Sachen, die wirklich wichtig sind, dass man die Sorge dazu hat. Weil wir brauchen den Weltraum für die Welt. Also die ganze Klimasachen, die Probleme, die wir lösen wollen, eine Möglichkeit, die wir haben wollen, wir wollen können von oben herabschauen und quasi sagen, wo sein Problem aus der lösen. Und für mich ist das unglaublich wichtig. Wenn wir das nicht mehr können, werden wir ärmer und wir haben weniger Optionen als Menschheit. Das sind so die zwei ganz grossen Probleme. Ich glaube, das dritte hat zu tun wirklich mit den Langzeitfolgen von Weltraumforschung auf der Erde selber. Also, unser Programm, das wir hier bauen, der ETH, hat haben wir Nachhaltigkeit von Anfang an ganz hoch hergesetzt. Das hat nicht zu tun mit Politik, sondern das Gefühl, in Zukunft die Technologien, die nachhaltiger sind, sind besser und werden besser skalieren, werden besser gebraucht werden. Und für mich sind die solchen Sachen, auch beim Aufgehen von den Satelliten, wie viel geht in die Luft. Und beim Abkommen, wenn ein Satellit fertig ist, wie tut das die Atmosphäre beeinflusst. Das sind auch Sachen, die Leute hier darüber nachdenken, an dieser Schule, aber auch an anderen Orten. Die wichtig sind. Also das ist so das dritte Problem. Wie brauchen wir den Wert vom Weltraum in Art und Weise, die auf der Erde nicht einen negativen Nachgeschmack hinterlässt.
Und jetzt bist du ja, du hast mit ein paar Leuten zu tun gehabt, wo auch grosse Firmen aufbauen haben. Zum Beispiel ein Elon Musk ist oder ein Jeff Bezos schon. Oft über das geredet gehabt. Wieso sind auf einmal alle in dieser Privatisierung oder viele von denen in der Privatisierung in vom Weltraum? Wieso in dem Moment, wieso jetzt?
Es gab zwei, drei Sachen, die wichtig waren. Also erstens waren das Bubenträume von denen, jeder von denen, die ich mit ihnen geredet habe.
Ist das so?
Weil wirklich alle von denen haben schon als Bub dran. Ja. Darüber nachdenkt. Und das ist einfach Generation. Das sind die gekommen nach dem Apollo. Also die meisten von denen haben Apollo nicht gesehen, wenn ich auch nicht. Also es ist so die nächste Generation, die gesagt, hey, das ist alles möglich. Und alle erwarten, dass man viel mehr Fortschritte macht, als man hat gemacht. Und die Frage ist, warum nicht? Also das Erste ist, dass das ist. Das Zweite ist, dass all die Leute viel, viel mehr Geld haben, als Leute haben vor ihrer Karriere. Sie haben Geld bekommen. Also der Jeff Bezos, er sagt immer, ich bin bei Galotto spielen und eine Firma bauen, die ist hunderte von Milliarden wert. Und das ist ein Lotto-Ticket. Also es ist nicht so, dass er das Gefühl hat, hat er extra gemacht. Er hat einfach Glück gehabt, sagt er. Und ich meine, eigentlich alle sagen, eBay, also PayPal für Elon Musk und so weiter. Alle haben Geld gehabt plötzlich. Und ich glaube, das Dritte war, dass es ein Problem gegeben hat, Regierung, in Amerika insbesondere. Und zwar ist quasi die alte Art und Weise, Zeug zu machen. Es war erfolgreich sein, technisch, aber ist immer wieder teurer geworden. In Art und Weise, dass es plötzlich einfach nicht mehr hat, Vermögen. Also, eine Rakete ist plötzlich 200 Millionen geworden, sogar 400 Millionen für die ganz grossen Raketen. Und das heisst einfach, wow, 400 Millionen kostet nur mal, wie das Bahnbillett. 400 Millionen kostet im Weltraum oder 200 Millionen. Was können wir überhaupt rein tun?
Schränkt alles ein, oder?
Ja, ich meine, das tut die ganze Industrie stoppen. Und was Amerika hat gesagt, also ehrlich gesagt, es hat angefangen unter den Republikanern früher. Und auch die Demokraten ist weitergefahren. Also es ist nicht so, dass sie oder die andere Partei gesagt, hey, wir wegen all diesen Gründen, wieso wir Weltraumforschung machen oder Ausbeutung von dem oder eben für das Militär das brauchen. Wir müssen bessere Lösungen haben. Unser Privatsektor war erfolgreich gewesen, früher. Wieso bauen wir nicht wieder mit denen? Also es sind wirklich die drei Sachen, die zusammen sind. Fans, Geld und eine Regierung, die ein Problem hatte, das sie nicht lösen konnten.
Jetzt, du hast mal in einem Interview gesagt, das habe ich recht spannend gefunden, du hast gesagt, dass du stellst dir Unendlichkeit als freie Fall vor. Und du hast dann gesagt, auch wenn ich die ganze Lebensdauer des Universums falle, bin ich nicht am Ende des Universums. Und du hast ganz am Anfang vom Interview hast du gesagt, dass irgendwie für dich Grenzen, du bist immer am Grenzen ausweiten und Grenzen existieren wie nicht. Was hat das mit dir gemacht, wo du da so langsam auch als Wissenschaftler begriffen hast? Hast du es begriffen, Unendlichkeit, weißt du, für dich selber? Hast du das internalisiert, was das heisst, wenn du von freiem Fall im leeren Raum redest? Und wie hat dich das beeinflusst?
Ich glaube, es sind so Konzepte, wo man manchmal das Gefühl hat, man kann es greifen, und wenn man es greifen will, gehen sie wieder weg. Also ich glaube nicht, dass es gibt vielleicht schon Leute, die wirklich ein wirklich gutes Gefühl haben für Unendlichkeit. Aber ich meine, für mich sind es so mehr so Gedankenexperimente, wo man wirklich sich überlegt. Also wie, eben, für mich freier Fall ist so, also mir hat das Gefühl, es höre ich auf, aber ein freier Fall für immer hört eben nicht auf. Die Frage ist, wie fühlt sich das an? Also ungewiss. Vielleicht ist es so, also ich bin nicht einer von den Leuten, die irgendwie über Flüge rauskommt mit Fallschirm oder ohne. Aber wenn man mit denen redet, irgendwie das Gefühl, dass quasi die Schönheit von quasi losgelöst sein. Also mein Lieblingstier war immer Adler gewesen, weil die können einfach dort so her, einfach in der Luft, mit ganz wenig Bewegungen von ihren Flügeln, können sie die Welt anschauen, wie wir nicht können. Aus der Luft raus und ihre Art und Weise majestätisch, also wirklich die Welt anders anschauen, ihre Art und Weise, was das Licht aussieht. Und für mich ist so quasi die sättige Gefühle, also einfach das Universum, jedes Mal, wenn man das Gefühl hat, wir so ein bisschen begriffen, wie gross das ist, sehen wir ein grösseres Bild. Also für mich ist auch etwas Befreiendes, weil ich bin Teil von dem. Wir sind eben nicht unabhängig vom Universum. Es braucht das ganze Universum für uns zu machen. Jedes Atom in unserem Körper, die allermeisten, nicht ganz alle, aber die allermeisten von unseren Atomen aus unserem Körper, kommen aus Sternen raus. Wenn man die Galaxie anschaut, aus Sternen, Orten, wo Sterne geboren werden, das sind die Orte, wo wir herkommen. Die ganz ersten Atome, Wasserstoffatome, die kommen ganz am Anfang aus dem Universum raus, vor den ersten Sternen. Die solchen Atome sind immer noch bei uns. Also unser Körper, unser ganzes Leben ist verbunden mit dem ersten, die ersten paar Minuten vom Universum. Also es wäre unglaublich schwierig. Also mal einer gesagt, ich weiß nicht genau, was er gesagt hat, wenn man Töpfelkuchen bauen will, muss man mit dem Universum anfangen. Also ich meine tatsächlich, ohne Töpfelkuchen hat auch die Atome. Es geht nur, man kann nur den Töpfelkuchen machen, wenn man ganz vor anfängt. Und das Gleiche mit unserem Leben. Und für mich, das ist eine Schönheit, quasi Teil zu sein von so etwas Grossem. Und klar, was so das Verrückte ist, ist so der Gedanke, dass das Universum sich so weit entwickelt, bis es Leute gibt, die über das Universum nachdenken können. Also, das Universum denkt selber über sich nach. Die Frage ist, wie das funktioniert. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Das ist eine von diesen ganz grossen Fragen. Ich weiß nicht, wie das Bewusstsein ist. Es gibt wirklich Leute, die sagen, hey, aus diesen Atomen raus, das ist natürlich. Ich weiß nicht, das fühlt sich falsch an, die Idee. Irgendwie, in jedem Jahrhundert gibt es die Wissenschaft, sagt, wir wissen alles. Und in jedem Jahrhundert ist es falsch. Es kann gut sein, dass das Bewusstsein über das Universum, das in uns ist, eine Indikation ist für etwas, was wir noch nicht verstehen. Also, einfach, dass einfach aus einem toten Atom aus das Verständnis und der Drang zum Universum herkommt, ist unglaublich schwierig zu verstehen. Natürlich ist es möglich. Aber mein Gefühl ist anders.
Ja. Ja, bei mir ist das erste Mal, wo das für mich aufgekommen ist, wo ich eigentlich angefangen habe zu verstehen, dass seit dem Anfang, wo das Universum entstanden ist, bis jetzt hat es genau so müssen laufen, dass der Moment, wo wir jetzt da gerade miteinander voreinander sind, dass der genau so entsteht. Und wenn es ein bisschen anders gelaufen wäre, wäre es nicht so entstanden. Und der Gedanke auf der einen Seite ist ein mega schöner Gedanke. Wir haben gar nicht so viel Kontrolle, wie wir immer das Gefühl haben. Mhm. Und auf der anderen Seite, ja, eben, löst es auch so ein bisschen die Angst aus, ja, man hat eben die Kontrolle nicht. Ja,
ja, es geht, ja. Ich meine, es ist eben beides. Ich meine, wir können das Wetter anschauen, auch dort. Das Wetter kann sich unglaublich schnell ändern. Mit den besten Modellen, die Wettervoraussagen sind unglaublich gut. Sie sind ungefähr ein Tag Voraussagen, zwei Tage Voraussagen sind so gut fast wie ein Tag vor 15 Jahren. Ist das also so? Ist wirklich, ich meine, die haben unglaublich Fortschritte gemacht auf der ganzen Welt mit den Modellen und so weiter. Aber Tatsache ist, es gibt Sachen, die einfach schwierig sind. Voraussagen. Jeder Skifahrer weiß das, jede Skifahrerin weiß es. Weil was passiert, quasi die Art und Weise, wie Schnee entsteht, so viel muss zusammenkommen. Also die Temperatur von Luft, die Strömungen, die Feuchtigkeit, aber auch der auch so, also die kleinen Eisbröckchen, die schon rumfliegen, oder viel kleine Staub, die dort ist. Und das muss alles zusammenkommen. Es gibt so einen kritischen Moment, wo plötzlich der Schnee sich fährt. Bilder, wenn man ein bisschen daneben ist, ist nicht genug. Oder es kommt nur Wasser ab oder Eis und keiner will Eis.
Ja, genau.
Der Skifahrer nicht und der Autofahrer sowieso nicht. Und ich meine, Tatsache ist, das vorauszusagen, ist immer noch unglaublich schwierig. Natürlich wissen wir werden besser auch dort. Wir können bessere Messungen machen, aber Aber schon nochmal, schauen wir das an. Ich meine, die Zukunft ist nicht voraussagbar. Sachen, die wir können, aber es ist nicht voraussagbar. Und es ist unglaublich wichtig, dass man mit diesem Gefühl umgehen kann. Also für mich, nicht alle Sachen, die unser Leben beeinflussen, sind unter unserer Kontrolle. Und das ist für uns alle so. Aber es gibt Sachen, die unter unserer Kontrolle sind. Es gibt Sachen, wo wir uns können, nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, aber in die richtige Position bringen, indem dass wir zum Beispiel, wie gesagt, lernen, Fragen stellen, neue Zeug dazu bringen, Zeug wagen, etwas machen, was sich der wert ist. Das sind Sachen, die die Tür öffnen und die Wahrscheinlichkeit, dass die solchen Leute erfolgreich sind, ist viel, viel höher. Auch in einer ungewissen Umgebung als die, die es nicht machen. Also es ist nicht so, dass nichts beeinflussbar ist, aber es ist noch nicht alles beeinflussbar.
Wir müssen langsam abschliessen. Letzte Frage noch für dich. Was für Hoffnungen hast du für die Zukunft von der Menschheit? Es geht so viel falsch derzeit, man liest in den News. Ich habe vorher gesagt, Ukraine, was in Gaza passiert, aber auch Nachhaltigkeit von unserem Planet und so weiter. Was gibt dir Hoffnung?
Was mir Hoffnung gibt, ist die Kenntnis, das Wissen, das ich habe, was Leute können, wenn sie wirklich zusammenspannen und in Teams etwas probieren. Also, das ist das, was mir Hoffnung gibt. Also, ich habe viele unmögliche Sachen gesehen, die möglich wurden, weil Leute haben gesehen, es ist genug zu machen müssen. Und in der Vergangenheit hat es die Geld, die braucht es in Zukunft. Das, was mir am meisten Sorgen macht, heute, hat wirklich zu tun mit der Gesundheit des Planeten. Also, für mich sind Kriege kleinere Sachen. Was passiert seit dem letzten April auf der Erde, ist etwas, das niemand vorausgesagt hat. Es gibt kein Klimamodell, das vorausgesagt hat. Temperaturen von den Ozeanen seit dem April letzten Jahr. Der Februar haben wir gerade abgeschlossen, von 236 Ländern und Territories, also Gebiete, wo alle unabhängig voneinander Temperaturen messen sind. Von diesen 236 und so sind 200 ungefähr Rekordtemperaturen gehabt. Das hat es noch nie gegeben, in einem Monat, über die Zittermessung, dass so viele Rekorde gehabt. Was mir Sorgen macht, ist, dass es sind Messungen, das ist nicht eine Meinung. Es sind Messungen. Und ehrlich gesagt, es gibt drei verschiedene Arten und Weise, Temperaturen zu messen. Zwei vom Weltraum aus. Und die Satelliten, bin ich zuständig für die. Ich weiss genau, wie sie funktionieren, hundertprozentig. Und dann noch mit Zeugen, die man auf den Ozean raus, also so Boy, also Sachen, die schwimmen auf dem Wasser, wo können Temperatur messen. Es ist keine Frage, ob das richtig ist. Also was passiert im Moment mit dem Ozean, aber auch mit der Welt, ist wirklich nicht vorgesehen worden. Also auch die Wissenschaftler, sogar negative Klimawissenschaftler, haben es nicht recht. Es geht schneller. Und für mich, die Frage ist so ein bisschen, wie gehen wir mit dem um? Also für mich ist, wenn fangen wir an? Für mich ist eben nicht, ist wichtig, dass man die Wahrheit hört. Wenn man das James Webb Space Telescope baut, wenn man sagt, hey, ich habe ein Team, das unglaubliche Fehler macht. Es ist wichtig, dass man der Wahrheit in die Augen schaut. Und ehrlich gesagt, nicht gefragt, mit der Wahrheit geht es kämpfen. Die Leute, die mit der Wahrheit kämpfen, die verlieren. Weil am Schluss haben sie Zeit vergeudet. Die Leute, die quasi sagen, was ist die Realität von heute? Also wirklich ein Bild bekommen von Realität von heute, ist der Anfangszustand von Lösungen. Und es gibt Lösungen. Es gibt unglaublich viele Lösungen dazu. Es gibt in der Geschichte gibt es Modelle von Lösungen, die wirklich plötzlich die Welt hat anders sich anfangen zu verhalten. Nicht nur mehr Umwelt, aber auch bei anderen Sachen. Plötzlich Verhalten, die schlecht waren. Plötzlich 10, 20 Jahre später keiner mehr hat sich überlegen, wieso Frauen nicht dürfen wählen. Die Leute sind in die Gefängnis gegangen. Frauen, die haben gesagt, hey, wir wollen ja wählen. Ich meine, wir können es ändern. Und ich meine, ich kenne keine vernünftige Person heute, die sagt, die Frauen sollen nicht abstimmen. Ja, insbesondere auf der westlichen Seite von der Halbkugel. Und für mich, auch an anderen Orten übrigens, aber für mich, natürlich gibt es Beispiele, aber für mich ist die Hoffnung kommt, vom Verstehen, was die Menschen können. Das, was ihm Sorgen macht, kommt vor der Tatsache, dass wir Zeit verlieren. Weil ich habe das Gefühl, es ist höchste Zeit, die besättigten Probleme zu lösen, aber auch solche Optionen, positive Möglichkeiten zu sehen. Also, wie bauen wir neue Firmen, die konsistent sind mit dieser neuen Welt? Die alten Firmen, die dort waren, die werden alle eingehen, wenn sie sich nicht ändern. Hundertprozentig sicher. Die müssen sich ändern. Und das heisst, Leute, die neue Ideen haben, sie haben viel, viel mehr Wert heute, als wenn es die Änderungen nicht geht. Also, wie wenn man im Ozean ist oder wenn Wellen kommen. Und dann kann man gehen schwimmen drin, und jedes Mal, wenn eine Welle kommt, nimmt man einen Schluck. Und so. Oder man kann merken, man kann surfen, man kann schneller vorwärts kommen, indem man die Wellen braucht. Und für mich, meine Hoffnung ist, dass die Leute nicht quasi die Realität verleugnen, wie sie ist. Sie anschauen und verstehen, was macht einem Sorgen. Also, ehrlich gesagt, macht mir Sorgen. Aber dass man auch sagt, also gut, was machen wir jetzt? Und warum? Es gibt eigentlich niemanden, der besser ist, mit dem umzugehen, als mehr und heute. Ich habe wirklich das Gefühl, insbesondere in der Schweiz, die Schweiz ist einer der wenigen Orte, wo ein Meeting organisieren kann, von der ganzen Welt, wo alle kommen. Kann Amerika nicht. Russland auch nicht. China auch nicht. Kaum ein Land. Frankreich kann es nicht. Da kommen sogar Kollegen nicht von anderen europäischen Ländern oder früher europäischen Ländern. Die Tatsache ist, die Schweiz kann das. Und das sind die solchen Sachen, die die Schweiz immer profitiert davon und Probleme kann lösen, wo wir alle stolz sind drauf, das Rote Kreuz, solche Ideen, Zeit für die neuen solche Ideen, Zeit für Hoffnung, Zeit für etwas herzulegen, was im Moment noch nicht hier ist, etwas zu machen, was wirklich Zukunftstüren öffnet. Also das ist das, was ich sehe. Es gibt mir Hoffnung und ich will die Austria setzen, dass wir das machen hier. In der Schweiz, aber auf der ganzen Welt.
Packen wir es an. Danke vielmals, Thomas, für deine Zeit.
Danke vielmals, ja.
Merci. Ja.